Amen. Wir können heute Großes von Gott erwarten. Stimmt's? Amen. Wäre ja schlimm, wenn wir hier nur die Zeit absitzen würden. Wir müssen ja nicht hier sein, sondern wir sind ja hier, weil wir Gott begegnen wollen und von Gott hören wollen. Stimmt's? Genau, richtig. Falls du hierher gezwungen worden bist, herzliche Einladung. Unten gibt's Kaffee, nee, nicht während des Gottesdienstes, aber danach. Nee, wenn du hier bist, Gott hat dir was zu sagen und Gott möchte dir was mitgeben. Und ich habe die am Freitag, als ich den Gottesdienst vorbereitet habe, ich hatte so verschiedene Dinge auf dem Herzen. Ich habe gesagt, Herr, was ist der Schwerpunkt für heute? Und ich musste an Josef denken. Wirklich, der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, ist ein Mann im Alten Testament. Und da könntest du tausend und eine Sache drüber sagen. Und der Herr hat mir die eine Sache gesagt, die ich euch sage. Und die tausend lassen wir beiseite. Amen. Und wir gucken uns ein, was Jesus uns über das Leben von Josef zu sagen hat. Und ich erzähle euch ein paar Sachen von ihm, davor bete ich, dass das Wort Gottes läuft mit Kraft. Und Herr, dass dein Wort wie ein Strom Dinge niederreißt in uns, Bahn macht für den Herrn, für den König der Könige. Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, wir sollen rufen, macht Bahn, Herr, der König der Herrlichkeit kommt. Und ich bete, dass unsere Herzen gebahnte Herzen sind, gebahnte Wege, dass du in uns und durch uns mächtig und gewaltig handeln kannst. Ich danke dir, dass du ein Volk zubereitest, was deine Herrlichkeit tragen und manifestieren kann, hier in dieser Stadt, in diesem Land, im glorreichen Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Amen. Josef ist ein ganz einfacher Mann, der zu ganz großen Berufen ist, also so wie du. Der einzige Unterschied ist, dass du vielleicht eine einfache Frau bist, aber sonst betrifft es genau dich. Ein einfacher Mann, der zu großen Berufen ist. Das ist, wie Gott ist. Er nimmt einfache Menschen und hat gewaltige Pläne mit ihnen. Amen. In 1. Mose 37 lesen wir, und Jakob, das ist sein Papa, der hat zwei Namen, manchmal heißt er Jakob, manchmal heißt er Israel, weil er wird der Stammvater des heutigen jüdischen Volkes, unter anderem einer der Stammväter. Gott ändert seinen Namen von Jakob in Israel, also Jakob, / Israel, wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Und Israel, / Jakob, liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Also weil er ihn im hohen Alter und dann noch von seiner Lieblingsfrau, wir gehen jetzt nicht in die Details seiner Ehe, das bräuchte einen ganzen Seelsorgekurs, aber er hatte verschiedene Babys mit verschiedenen Frauen und er war einer, den er mit seiner Traumfrau am Ende seines im hohen Alter empfangen hat, der Vorletzte, der 11. von 12. Israel, / Jakob, liebte diesen Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Das ist ganz interessant. Dieser Israel, dieser Jakob liebt den Josef so sehr, irgendwas begeistert ihn von ihm und er überschüttet ihn mit Gunst. Er gibt ihm einen bunten Leibrock. Jetzt denken wir 2015 wahrscheinlich, ich will keinen bunten Leibrock. Stell dir vor, er hat ihm einfach ein Cabrio vor die Tür gestellt oder einen fetten Einkaufsgutschein von irgendeiner Prachtmeile, wo du shoppen gehen kannst. Also er hat ihm einfach mehr Gunst erwiesen als den anderen. Und das hat die anderen richtig eifersüchtig gemacht. Josef hat dafür nichts getan, es war einfach so. Und das ist das Erste, was du heute Morgen mitnehmen darfst. Du bist auch der Günstling deines Vaters. Amen. Gott hat keine Lieblingskinder, nur dich. Gott mag niemanden mehr, aber dich ein wenig. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber bei Gott stimmt's. Gott hat richtig Gunst für dich. Gott ist begeistert von dir und du bist Günstling in seinen Augen. Amen. Ich sage euch das gleich. Es gibt im Leib Christi global gesehen zwei Extreme. Und zwar gibt Jesus uns zwei Verheißungen und ich möchte, dass ihr die beide mal kurz hört. Das hat mit Josefs Leben in Anführungszeichen gerade wenig zu tun. Das ist nur ein Seitgedanke, der aber wichtig ist. Jesus hat uns gesagt, dass Menschen uns ablehnen werden, weil wir ihm dienen, weil wir zu ihm gehören. Das ist eine Verheißung, die er gegeben hat. In Johannes 15, da lesen wir, wenn die Welt euch hasst, weil ihr Christen seid, weil ihr mit mir lebt, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, weil ihr zu mir gehört, weil ihr euch zu mir gewendet habt, aus der Finsternis ins Licht gekommen seid. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Es gibt die Verheißung, dass du mit Jesus lebst und es echten Preis kostet. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten schaut, ob ihr mitbekommt, was der islamische Staat mit gläubigen Christen macht. Die mit High-End-Videos, die du auf Twitter und Facebook sehen kannst, Top-Qualität siehst, wie sie 21 Menschen an den Strand führen, um sie dann zu enthaupten, weil sie an Jesus glauben. Das ist eine Realität global, wo Menschen zu Jesus gehören. Es kostet sie alles. Bis zum Tod zum Teil. Es kann sein, dass Menschen dich hassen, dich meiden, weil du Wahrheit glaubst und Wahrheit sprichst und weil sie sagen, ey, weil sie das nicht wollen, weil du nicht aus dieser Welt bist. Das ist eine Verheißung, die hat Gott uns tatsächlich gegeben. Wir lesen in Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Jesus sagt, fürchtet nicht Menschen, die euch töten können, die euch wehtun können, die euch verleumden können. Fürchtet den, der Gewalt hat, euer Leben in Ewigkeit zu verderben. Das ist der Teufel, das ist der Feind, den es ganz real gibt. Er sagt, aber Menschen braucht ihr nicht zu fürchten. Egal, was Menschen euch tun, das sagt man so leicht, 2015 in Berlin, im Prenzlauer Berg. Aber es ist eine Realität, die Gott in unserem Herzen haben möchte. Menschen können uns nichts tun. Amen. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott, es ist Teil der Nachfolge, dass Menschen dich hassen um deines Glaubens willen. Das ist eine Realität. Die andere Realität, die genauso real in Gottes Wort zu finden ist, ist, dass Gott sagt, ich will dich segnen und so mein Segen über dir ausschütten, dass alle sehen, dass ich mit dir bin und sich dann zu Gott bekehren. Amen. Und tatsächlich leben wir in unterschiedlichen Welten. Wir in Deutschland gerade, wir werden nicht abgeführt und an den Strand gestellt, um enthauptet zu werden. Timotheus, Paulus sagt, hey, betet für Frieden, ihr sollt in Frieden leben, dass ihr euren Glauben ausleben könnt, damit große Gunst auf euch sei. Wir dürfen das ergreifen. Warum ich das sage, ist, es gibt einen Teil, wo Menschen um ihres Glaubens willen leiden. Das heißt nicht, dass wir einen anderen Teil nicht umarmen dürfen, den Gott auch verheißen hat. Dass wenn du mit Gott lebst, dass der Segen Gottes dich überschüttet, dass der Segen Gottes über dich kommt und jeder sieht, dass Gott mit dir ist und dass Menschen zu ihm zieht. Amen. Und zwar mit gutem Gewissen. Das ist ganz wichtig. Wir leben in einer anderen Stadt, zu einer anderen Zeit. Das ist gerade nicht der Preis, den du hier bezahlen musstest. Du musstest ihn zahlen vor 70 Jahren, wenn du Dietrich Bonhoeffer hieß und Gott geglaubt hast. Aber 2015 ist das nicht unsere Herausforderung in Berlin, dass wir mit dem Leben bezahlen, weil wir Jesus glauben. Und wir dürfen umarmen. Psalm 67, da heißt es, Gott lässt dein Angesicht über seinem Volk leuchten. Gott gibt seinem Volk große Gunst. Gott wird uns segnen. Und alle Enden der Erde werden das sehen und dann Gott fürchten. Das ist glorreich. Gott sagt, ich werde euch so segnen, so mit euch sein, so gewaltige Dinge tun, dass alle sehen, dass ich lebe. Amen. Machen wir das konkret auf dem Alexanderplatz. Der Lahme, ich habe ein YouTube-Video gesehen auf Facebook von einem Bekannten von mir aus Süddeutschland, aus einer spanisch sprechenden Gemeinde, wo ein Junge ungefähr 12 Jahre gelähmt ist, weil er einen Unfall hatte, komplett gelähmt. Und ich fange ganz unspektakulär an, für ihn zu beten. Und plötzlich steigt er aus dem Rollstuhl auf und heult und heult und heult wie ein Schlosshund. Das Einzige, was du machen kannst, ist mitheulen wie ein Schlosshund. Aufstehen und sagen, Gott, du bist über die Maßen herrlich. Amen. Das ist, wer Gott ist. Und diese Dinge dürfen wir erwarten. Gott möchte uns segnen. Gott möchte seine Herrlichkeit ausgießen. Gott möchte zeigen, wie gewaltig er ist, damit die Enden der Erde ihn fürchten. Sie sagen, das ist unmöglich, was hier passiert. Gott muss in ihrer Mitte sein. Amen. Der erste Korintherbrief sagt, dass der Geist der Weissagung in unserer Mitte so präsent sein soll, dass wir Dinge ausrufen über Menschen, Details, dass die Menschen auf ihre Knie fallen und bezeugen. Gott ist in eurer Mitte. Sprüche 22, Vers 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn. Wenn du mit Gott lebst, Gott ehrst, Gott dein Leben gegeben hast, Demut nach Petrus ist, wenn du deine Sorgen, er sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand, indem ihr auf ihn eure Sorgen werft. Wenn wir unsere Sorgen auf Gott werfen, wenn wir so leben und Gott ehren, dann sagt er, die Folge davon, Sprüche 22, Vers 4, ist Reichtum und Ehre und Leben. Amen. Hey, wer radikal mit Gott lebt, darf Segen die Fülle erwarten. Amen. Sprüche 3,13, glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Der Mensch, der Verständnis erlangt, denn ihr Erwerb, wenn du Weisheit erwirbst Und Gottes Geist ist der Geist der Weisheit. Sein Wort ist die Quelle der Weisheit. Wenn du dich da reingräbst, wenn du dein Leben investierst, deine Zeit, deine Energie, um von Gott zu empfangen, Weisheit und Einsicht und Verständnis, dann ist der Erwerb besser als Silber und wertvoller als Gold ist ihr Gewinn. Wenn du mit Gold und Silber nichts anfangen kannst, es ist kostbarer als das beste Aktienpaket, was du zu diesen Zeiten erwerben kannst. Es ist besser als der beste, schickste, fetzigste Wagen, den es irgendwo auf der ganzen Welt gibt. Es ist glorreicher als alles andere, wenn du von Gott Weisheit, Einsicht und Verständnis empfängst. Kostbarer ist die Weisheit als Korallen und alle Kleinode, alle Klunker, die du hast, kommen ihr an Wert nicht gleich. Wenn du nicht nur bei Brigitte Bijoux einkaufst und echte Klunker hast. Länge des Lebens ist in ihrer Rechten und in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Schon wieder. In der Rechten hat die Weisheit Länge des Lebens. Ey, wer mit Gott lebt, das erste Gebot mit Verheißung ist Ehre, Vater und Mutter. Und es wird dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Amen. Das gilt für natürliche Eltern, das gilt für geistliche Eltern. Und zwar nicht für die, die perfekt waren, by the way. Sondern für deine Eltern. Deine natürlichen und deine geistlichen, die sollst du ehren. Wenn du so lebst, wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. In ihrer Linken hält die Weisheit Reichtum und Ehre. Hey, Gott möchte uns zu Ehren bringen und das ist völlig legitim. Amen. Zurück zu Josef. Josef kriegt einen schicken, bunten Leibrock. Gunst, Ehre, Segen. Und Leute kommen damit nicht klar, dass er so gesegnet wird. Sie werden eifersüchtig auf ihn. Und es zeigt uns, dass im Leben von Josef Lektionen sind. Die Kirche hat über die Jahrhunderte gelernt, in Verfolgung zu überleben. Unter widrigen Umständen. Aber es gibt kaum eine Gemeinde, die die Gunst und die Gnade Gottes erlebt und das über Generationen hält, ohne komisch, stolz und abgehoben zu werden. Es gibt fast keine Generation, wo wirklich die Gunst und der Segen Gottes da war, wo es dann weitergegeben worden ist von Generation zu Generation, sondern es ist immer abgestorben, immer. Nach Josua abgestorben, Erweckungen abgestorben. Aber Gott möchte etwas beginnen, er möchte Gunst und Gnade austeilen und er möchte, dass wir so stark sind in ihm, dass wir dieses Pfund, diese Gunst tragen können, damit unsere Kinder und Kindeskinder damit weitergehen können. Amen. Ich sage es nochmal. Wir sind in einer Phase, wo Gott seine Herrlichkeit und große Gunst ausgießen möchte. Und er bereitet ein Volk vor, was stehen kann, wenn sie gesegnet werden. Wenn die Gunst Gottes da ist, wenn die Güte Gottes da ist, wenn seine Herrlichkeit sichtbar ist, dass sie daran nicht scheitern, nicht stolpern, nicht kaputt gehen und sich nicht zurückziehen, weil andere neidisch und eifersüchtig sind, sondern dass sie stehen können und diese Herrlichkeit wirklich tragen können. Wer will es? Amen. Ich auch. Gott möchte Gewaltiges mit dir und mir vollbringen. Deswegen schauen wir uns an, diese Lektionen von Josef. Unser Ruf soll ein Segen sein für uns und für andere. Durch uns sollen Menschen mächtig gesegnet werden, aber wir sollen an der Gunst Gottes auch nicht zugrunde gehen. Wir sollen, wenn Gott mächtig mit uns ist, nicht scheitern. Aus diesem Grund initiiert Gott Prozesse, wo er dich, hör zu der Person macht, die du sein musst, damit du die Herrlichkeit Gottes wirklich tragen kannst. Beständig 50, 60, 70 Jahre und den Lauf gut vollendest. Amen. Es bringt gar nichts, gut anzufangen und schräg zu enden. Ich war vor 2 Wochen in Stuttgart, da war eine große Konferenz mit 8000 Jugendlichen. Da war der Todd White, der Andres, den wir hier in Berlin hatten, Andres Bissoni, Hauptsprecher. Und weil ich den Andres über die Jahre kennengelernt habe, habe ich ihn dorthin gebracht und hatte die Möglichkeit, mit den beiden, dem Peter Wenz aus Stuttgart und anderen Leuten, hinter den Kulissen zusammenzusitzen und viel zu hören. Und was das Beeindruckendste ist, dass alle drei, und über wen sie am laufenden Band gesprochen haben, ist mir völlig egal, sage ich mal, was du über ihn denkst, ist, alle drei haben ganz viel von Reinhard Bonnke gesprochen. Und ihre Begeisterung über einen Mann, der seit 40, 50 Jahren im Dienst ist, Millionen zum Herrn geführt hat, Finanzen im riesigen Stil verwaltet und du kannst ihm nichts ankreiden. Der Mann ist hochbetagt und vollendet seinen Lauf gut. Das ist das Ziel. Keine Affäre, keine Korruption, nichts. Und ich habe diese Leute gesehen, die Gott gewaltig gebraucht, ein anderes Person, die global, einen Todd White global. Und es sind einfache Menschen. Du merkst, in ihrem Herzen haben sie Lektionen gelernt. Sie leben aus Gott und aus Gott zuallererst. Die sind nicht perfekt, aber die sind satt in Gott. Und Gott möchte ein Volk, was Herrlichkeit tragen kann, Aber er möchte durch Prozesse uns zu den Personen machen, damit wir an dieser Herrlichkeit, an dem, was wir tragen, nicht zugrunde gehen, nicht kaputt gehen, sondern dass wir den Lauf gut vollenden, dass das für uns ein Segen ist, dass unser Leben satt ist und dass wir ein Segen für andere sind. Amen. Schauen wir uns das genauer an. Lektionen im Leben von Josef. Konkret. Also die Brüder, seine Lieben, die haben gesehen, dass ihr Vater Gunst mit ihm hat. Und jetzt kommt auch noch Gott ins Spiel. Und zwar gibt Gott in 1. Mose 37, Vers 5, Josef einen Traum. Und Josef hatte einen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum. Also man wundert sich, warum hassen sie ihn? Er sagt, das verstehe ich nicht. Hört mal zu, was ich geträumt habe. Also, ich habe einen Traum gehabt und siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Falls du nicht weißt, was es ist, so nehmen wir Weizen mit dem Stiel und oben die Frucht und ein Blumenstrauß von Weizen quasi, also ein Weizenstrauß, so eine Garbe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe, sagt Josef, richtete sich auf und blieb aufrecht stehen. Und eure Garben stellten sich ringsrum auf um mich und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Ich stell's dir frei, die Lektion selbst zu lernen, die in diesen Versen verborgen ist. Und, mal schauen, ob Josef's gelernt hat, er hatte noch einen anderen Traum. Und auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Jetzt wird es noch besser. Ich sah nicht nur ein bisschen Weizen, ich sah die Sonne und den Mond und 11 Sterne. Ich bin mir nicht ganz sicher bei der Auslegung. Vielleicht sind es meine 11 Brüder, ganz theoretisch. Ich sah 11 Sterne und diese 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und meine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Wen wundert's? Aber sein Vater bewahrte das Wort. War der Traum von Gott? Amen. Gott redet so. Gott hat gewaltige Dinge mit dir. Der sagt vielleicht Dinge über dein Leben, über dein Business, über deinen Dienst. Es ist gewaltig. Hast gesehen, was Gott machen wird. Ist vielleicht nicht der perfekteste Zeitpunkt, das allen immer aufs Butterbrot zu schmieren, was ja Gott mit dir machen wird. Falls du es noch nicht gehört hast. Ich lade ein, Mittwoch 19.30 Uhr, was Gott mit mir machen wird. Kleines Seminar, kleine PowerPoint-Präsentation, 5 Punkte, was Gott Gewaltiges tun wird. Und sie hassten ihn. Gott hat das ernst gemeint. Gott wollte genau das mit ihm und seinem Leben tun. Aber Gott wollte ihn auch zu der Person machen, dass er nicht daran zugrunde geht. Amen. Gott wollte nicht, dass er daran scheitert, sondern er wollte, dass er diesen Ruf tatsächlich erfüllen kann. Seine Brüder, die eifersüchtig waren, haben sich überlegt, wir müssen den Kerl einfach loswerden. Also haben sie sich als erstes gedacht, wir bringen ihn einfach um. Dann ist der Älteste aufgestanden und hat gesagt, naja, also das ist ein bisschen zu viel. Wir können ihn ja in so eine Zisterne wenigstens schmeißen und ihn irgendwie da verdursten lassen oder so. Also so irgendwie Totschlag, passiver Mord irgendwie, nicht ganz so brachial. Und irgendwie, aber dann denkt er sich, nee, wenn er da drin ist, werde ich ihn aber auch rausholen. Und so schmeißen sie ihn in diese Zisterne und als der Bruder zurückkommt, ist er da nicht mehr drin, weil die anderen Brüder haben plötzlich gesehen, wie so eine Kolonne vorbeikam von Nomaden. Und dann denkt er sich, dann dachten sie sich, ach, wisst ihr was, wir verkaufen ihn einfach in die Sklaverei, dann ist er weit, weit weg. Und so machen sie es auch. Sie verkaufen ihn und Josef wird verschleppt und kommt nach Ägypten und wird dort bei dem Kämmerer des Pharaos, also der Pharao ist der König von Ägypten, einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit, einer seiner engsten Leibwächter, in dessen Haus wird er ein Sklave. Ist interessant. Wenn man sich das hört, könnte man sich denken, dass Josef durch seine Fehler, er ist faktisch definitiv unreif, wie er damit umgeht, irgendwie durch seine Fehler dort landet, aber du merkst, nein, Gott initiiert Prozesse, auch in deinem Leben. Dein Job, deine Konstellation in Beziehung, in Freundschaft, in Ehe, im Umfeld, mit Nachbarn, mit deinen Eltern, all diese Dinge sind gar kein Zufall. Gott schickt dich nach Ägypten, um dir Dinge beizubringen, die du wissen musst, damit du die Person wirst, die die Herrlichkeit Gottes tragen kann, im großen Stil. Amen. Und er landet dort in Ägypten. Was sie machen ist, sie nehmen den bunten Leibrock, tränken ihn in Tierblut, bringen dem Vater, der denkt, der Sohn ist gestorben und wehklagt und wehklagt und wehklagt. Davon hören wir erstmal nichts mehr. Die ganze Szene geht jetzt nach Ägypten und was in Ägypten läuft. Was in Ägypten passiert ist, ist, dass Josef tatsächlich richtig viel Gunst bekommt. Warum? Weil Gott mit ihm ist. Amen. Und zwar lesen wir in 1. Mose 39, der Herr aber war mit Josef. Hey, ich möchte das sagen. Wenn du dich gerade wiedererkannt hast, dass du das Seminar am Mittwochabend 19.30 Uhr mit der 5-Punkte-Präsentation über deine glorreiche Berufung angesetzt hättest, hat Gott da gar kein Problem mit. Das ist nicht schlimm. Wir neigen alle dazu, die manchen offensichtlicher, die manchen machen es versteckt, aber sie denken genau das Gleiche. Ist wirklich so. Die sind dann auch selbstgerecht zum gleichen Zeitpunkt, weil sie denken, Mann, spielt der sich in den Mittelpunkt, aber eigentlich denken sie, ich wäre auch gerne im Mittelpunkt. Wir sind einfach so gemacht. Wir sind alle so. Und Gott verlässt Josef nicht und sagt, ey, du arroganter Schnösel irgendwie, jetzt guck, wie du klarkommst, sondern der Herr war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Das ist glorreich über die Maßen. Gott wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, das ist eine Stelle später, ich lese euch gleich vor, bevor er in das Gefängnis kommt, in dem Haus des Kämmerers, da bekommt er auch Gunst und Gott ist so mächtig mit ihm, dass er dort riesige Verantwortung übernimmt und Verantwortung bekommt. Und als er dort richtig Gunst hat und dieser Potiphar heißt, der sein Chef ihm alle Verantwortung übergeben hat, also er ist wirklich der höchste Sklave, hat riesigen Einflussbereich, da wirft die Frau Potiphars ihr Auge auf ihn. Der Typ ist 17, vielleicht 18, vielleicht 19, vielleicht 20, jetzt wissen wir nicht ganz genau. Also im besten Mannesalter. Und die Frau fängt an, ihn zu verführen. Und sie kommt zu ihm täglich und will, dass er bei ihr liegt. Der Kindergottesdienst der Großen fällt heute aus. Belassen wir es bei den Blümchen und bei den Bienen. Und an dieser Stelle widersteht er am laufenden Band. Und eines Tages kommt er wieder rein und es ist nur sie da. Keine weiteren Angestellten sind da. Und sie versucht ihn wieder und er widersteht. Er sagt, wie sollte ich das tun? Dein Mann hat mir alles übergeben. Das ganze Haus, das Einzige, was ich nicht habe, bist du. Wie könnte ich mich an ihm und an Gott versündigen, indem ich so etwas tun würde? Indem ich so etwas tun. Und diese Frau, als sie ihn ergreifen will, reißt er sich los und sie hält den Mantel von ihm fest. Wieder so ein blöder Mantel. Du siehst, der Typ hat es mit Mänteln. Die ihn am laufenden Band in Probleme bringen. Es ist tatsächlich so. Wenn du merkst, dass du immer wieder Probleme mit der gleichen Sache hast, das ist ein Hinweis des Heiligen Geistes. Schon wieder eine komische Chefin. Schon wieder. Die fünfte hintereinander. Vielleicht will Gott da was ansprechen. Schon wieder passiert genau das mir. Das kann nicht wahr sein. Ja, denk mal drüber nach. Schon wieder dieser blöde Mantel. Die hält den Mantel fest, er rennt raus, wirklich guten Herzens, ein reiner Mann. Und sie rennt zu ihrem Herrn und sagt, Josef wollte mit mir Bienchen, Blümchen und ich konnte gerade diesen Mantel noch festhalten, wehe mir. Der Mann völlig außer sich, natürlich lässt er Josef verhaften und ins Gefängnis werfen. Das, was ich euch gerade vorgesagt habe. Er wird ins Gefängnis gesteckt, völlig unverdient. Und was Gott macht, erste Lektion im Leben von Josef, wenn du mächtige Herrlichkeit tragen können sollst, ist, er wird dich heil machen und er wird dafür sorgen, dass du gegründet bist in ihm und dass deine Identität in ihm gefestigt ist. Amen. Und er wird genau diese Lebensumstände, die du kennst, diese Wahrheiten, die wie auf dir lagern, subtil, die du spürst, diese Selbstbilder, wo du dir nicht sicher über dir selber bist, genau die wird er andrücken. Ich gebe euch ein Beispiel. Würde mich jemand anklagen und sagen, ey Christoph, du hast ja gar keine eigene Meinung. Natürlich, wir denken, so ein Schwachsinn. Meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich eine eigene Meinung habe und manchmal fanden sie es etwas zu doll, meine eigene Meinung. Also an diesem Punkt kannst du mich nicht kriegen, weil ich hier gegründet und gefestigt bin. Wenn du mir allerdings sagen würdest, ey, ich habe das Gefühl, dass du einfach deinen Kopf durchsetzt an dieser und jenen Stelle, da hätte es Potenzial, mich in Frage zu stellen, weil es genau die Stellen sind, wo ich mir unsicher bin über mich. Und du hast auch so eine Stelle, wo du dir über dich selber in der Tiefe deines Herzens gar nicht sicher bist, wie du eigentlich drauf bist. Und bei Josef ist es genauso. Er kann gar nichts dafür, er hat Gunst und erzählt naiv, halb arrogant davon los und er wird einfach verstoßen. Es geschieht ihm Unrecht. Hey, selbst wenn er arrogant war, er hat es nicht verdient, dass man ihn in die Sklaverei verkauft. Stimmt ihr mit mir überein? Amen. Und das kannst du in der Theorie wissen, aber weißt du, dass Gott es genauso sieht? Weißt du, dass Gott nicht denkt, ja, das hast du richtig verdient, ab in die Sklaverei mit dir. Weißt du, dass bei den Stellen, wo du dich in Frage stellst, dass Gott viel weniger hart ist, als du zu dir bist? In der Theorie wissen wir es, aber weiß es dein Herz, bist du durchdrungen von dieser Realität? Gott wird Situationen bringen, wo genau diese Frage auf dem Tisch liegen wird. Als wir ausgesandt worden sind als Gemeinde, habe ich alles versucht, ich habe alles kommuniziert in der Art und Weise, weil ich auf gar keinen Fall, Anführungszeichen, mein Ding machen wollte. Ich wollte, dass es wirklich Gott ist, ich wollte, dass Gott dahinter steht, ich wollte, dass alle Lampen auf grün sind, dass alle verantwortlichen Personen Ja sagen und ich weiß, es ist wirklich eine saubere Sache. Rat mal, was passiert. Irgendwie kriege ich im Nachhinein mit, gerade gestern hat wieder jemand mit mir darüber gesprochen, dass Leute gesagt haben, ja, wir hätten uns dann von dieser Gemeinde damals abgespalten. Da falle ich aus allen Wolken. Ich, was? Wir sind doch aus keiner Gemeinde abgespalten, das ist doch völlig falsch. Aber da steht jetzt was im Raum und wie gesagt, das trifft meine Lebenswunde, das trifft genau das, wo ich mir nicht sicher bin. Ja, habe ich das jetzt, haben wir tatsächlich, habe ich doch mein Ding gemacht. Das sind die Augenblicke, da gibt dir keiner eine Antwort, außer einer. Amen. Und das ist Gott, der dir ins Herz spricht, wie er die Situation beurteilt. Der sagt, ich sehe alles an allen Filtern vorbei und in mir musst du Frieden finden. Das war für mich gestern glorreich, weil als ich mit der Person gesprochen habe, habe ich gesagt, hey, ich habe Frieden darüber. Ich bin mit allen versöhnt dort. Wir sind in einem super Verhältnis, wirklich gut. Wir laden die Leute zu uns ein, ich lehre dort, das ist alles gut. Und da, wo vielleicht sowas kursiert, ist kein Drang mehr in mir, das klarzustellen, weil ich meinen Frieden in Gott gefunden habe. Wir sind keine Abspaltung von niemand. Ich habe nicht mein Ding gemacht, sondern als Gott gesprochen hat, bin ich ihm gefolgt und er hat getan, was er wollte. Er hat diese Gemeinde gegründet, weil er einen Plan dafür hat, in einer Zeit wie diesen seine Herrschaft aufzurichten. Amen. Und es ist mir ganz gleich, was andere denken, weil ich weiß, was Gott mir gesagt hat. Aber du wirst die Frage nie so detailliert hinlegen, wenn du nicht in Situationen kommst, wo diese Frage auf den Tisch kommt. Und Gott wird Prozesse initiieren, dass du diese Frage beantworten musst. Dass diese Frage, dass Josef fragen muss, Gott, was ist eigentlich los mit mir? Bin ich komisch? Wieso sitze ich schon wieder da? Wieso macht dieser Mantel mir schon wieder Probleme? Was ist eigentlich los? Unsere Identität muss in Gott gegründet und gefestigt sein. Sonst wirst du anfangen, dich zu verteidigen. Sonst wirst du anfangen, rechthaberisch zu sein. Sonst wirst du anfangen, dich zu rächen. Du wirst nicht wie Jesus handeln können mit der Vollmacht und mit der Autorität, die er dir geben möchte. Amen. Der Herr initiiert solche Prozesse. Das Zweite, was Gott macht, ist, dass er dafür sorgt, dass wenn er uns berufen hat, wenn er etwas mit dir macht, ich möchte das nochmal kurz sagen mit diesem Stigma. Gott macht es wirklich, falls du es nicht glaubst. Schau dir Petrus an. Petrus ist sich nicht sicher, ob er stark ist. Und er verleumdet Jesus. Das ist seine Lebenswunde. Und es ist Jesus, der sagt, hör zu, egal was die anderen sagen, egal was die Umstände sagen, ich nenne dich Felsen. Aber dein Aufkleber in der Seele ist Mr. Wankelmütig, hin und her, Fähnchen im Wind. Und sagt, nein, nein, du bist ein Felsen. Und das sagt Gott auch zu dir. Und er will an den Punkten, wo du gar nicht weißt, wer du bist, wo du dich selber in Frage stellst, er will Wahrheit in deinem Herzen etablieren. Amen. Das letzte Bild, wo ihr sehen könnt, ist David. David wird von seinem Vater verstoßen, seine Brüder, als er an die Front kommt, sagt, ach, du kommst nur, um dich groß zu machen. Das genau das Gleiche passiert ihm wieder. Saul schmeißt ihn raus aus dem Palast, weil er denkt, ey, jetzt willst du auch noch die Krone haben, ist eifersüchtig auf ihm. Er muss genau durchs Gleiche wieder durch, bis er seine Sicherheit in der Wüste, wirst du zu der Person, dass du König werden kannst im Palast. Das wirst du aber in der Wüste, nicht im Palast. In der Enge, da wirst du diese Person, die tragen kann, was Gott mit dir vorbereitet hat. Das Zweite, was du unbedingt lernen musst, ist, dass das, was Gott mit dir vorhat, dass du es nicht selber tun oder vollbringen oder zustande bringen musst. Amen. Und zwar, Amen. Das wissen alle Leiter, die merken, dass sie eine Vision haben und anfangen müssen, das aufzurichten und merken, boah, ich krieg das gar nicht hin. Wunderbare Ausgangslage. Als Josef in diesem Gefängnis war, völlig zu Unrecht, ihr habt gerade gehört, das war nämlich die Antwort. Als er im Gefängnis war und ich wusste, ob mit ihm alles in Ordnung ist, da lesen wir aber, was ich vorgelesen habe in 1. Mose 39, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Hey, Gott hat gesagt, nein, nein, Josef, stell dich nicht in Frage, ich bin mit dir. Er kriegt Gunst bei allen, bis er über alle im Gefängnis herrscht. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr war mit Josef. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Amen. Gott hat gesagt, ich bin mit dir. Egal, was die anderen denken, ich stelle mich so zu dir. Ich werde dich segnen, dass die Enden der Erden mich fürchten werden. Man wird sehen, dass ich mit dir bin. Amen. Das ist glorreich. Dann denkt aber Josef, er muss selber sich jetzt drum kümmern, um aus diesem Ding rauszukommen, um in seine Berufung hineinzukommen, wie auch immer das aussieht. Und es passiert Folgendes. Zwei Männer kommen ins Gefängnis, haben beide einen Traum. Der eine träumt von drei Reben, die zerquetscht werden und in ein Weinglas gehen werden. Und er gibt dieses Weinglas dem Pharao. Das ist der Mundschenk des Pharaos, auf den der Pharao ärgerlich war. Der hat ihn ins Gefängnis stecken lassen. Der andere ist der Bäcker. Er hat einen Traum, das Brot aus seinem Kopf ist, Vögel picken das raus. Und sagen, keine Ahnung, was wir hier geträumt haben. Josef, hast du eine Ahnung? Der Geist des allerhöchsten Gottes, der auch in dir und in mir ist, der war auch in Josef. Und dieser Geist, der kann Träume deuten. Amen. Dieser Geist weiß, was der Herr durch einen Traum sagen wollte. Amen. Das sage ich mir gerade selber. Und in dieser Situation legt er dem einen den Traum aus. Er sagt, ey, du wirst in drei Tagen, die drei Reben stehen für drei Tage, in drei Tagen wirst du in deine Position zurückkommen, du wirst dem Pharao wieder den Wein reichen, du wirst wieder Mundschenk werden. Für den anderen ist die Prophetie leider nicht so glorreich. Lassen wir mal zur Seite. Auf jeden Fall sagt er diesem Typ, der zurückkommen wird zum Pharao, denkt er sich, ey, ich muss ja auch rauskommen aus dem Gefängnis, ich muss irgendwie meinen Weg in Berufung bahnen. Und das denken wir manchmal. Das denkst du auch. Und ich möchte, dass du es weißt. Es gibt einen Anteil, den hast du. Ich lese euch ein paar Stellen vor. Sprüche 21, 31. Das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht. Aber die Rettung ist Sache des Herrn. Ja, du rüstest das Pferd, aber das Entscheidende ist, was Gott tut. Amen. Psalm 44, 4. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichtes, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Amen. Sag mal Amen. Wenn du Verantwortung trägst, wenn du eine Berufung hast in deinem Leben und du das Gefühl hast, du musst den Karren am Laufen halten, das ist unglaublich anstrengend. Das gilt nicht nur für Berufung, das gilt auch für deine Ehe. Wenn du denkst, du bist der Hauptverantwortliche, dass deine Ehe gelingt, na dann gute Nacht. Wirklich? Wenn du denkst, du bist der Hauptverantwortliche, dass deinen Kindern gut geht, dass sie den Herrn kennenlernen, dass sie brennen für Jesus, hey, das ist eine richtige Last, daran wirst du zugrunde gehen, das ist kein sattes Leben, Amen. Gott will, dass wir ein Leben haben, was satt ist und ein sattes Leben kannst du nur haben, wenn du echt Kind Gottes bist. Was Miri vorhin gesagt hat, wenn du wirklich geborgen bist im Herrn, wenn du weißt, ich habe einen starken Papa, einen starken Gott, der kümmert sich. Und wenn er sagt, rüste das Pferd, dann mache ich die Kleinigkeit, aber den Sieg schenkt der Herr. Amen. Und das ist nicht Theorie. Der Herr wird dich in Umstände führen und du wirst spüren, wo deine Lasten sind, wo du viel zu viel trägst. Und der Herr sagt, ich möchte diese Last von dir nehmen. Du sollst geborgen sein. Ich weiß ganz genau, als wir begonnen haben mit der Gemeindegründung, eine andere Gemeindegründung mit mehr Leuten, die sind gewachsen, da sind da Leute dazu und da und da und da. Und dann kommt plötzlich dieses, Mann, Gott hat gesagt, wir werden auch dieses und jenes tun. Und dieses Gefühl, ich muss jetzt was anderes machen, ich muss jetzt alles ändern oder rausfinden, vielleicht sollten wir noch diesen Kniff und das machen. Und wenn wir vielleicht es so machen, Gott hat mich so lange rattern lassen, bis ich zur Ruhe gekommen bin und gemerkt habe, ich kann es gar nicht, Gott. Und gesagt, du musst es auch gar nicht, sondern ich habe dich berufen. Und ich werde zustande bringen, was ich dir verheißen habe. Amen. Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben dem nichts hinzu. An Gottes Segen ist alles gelegen. Amen. Wirklich. Hört sich kinderleicht an und ist genauso. Der entscheidende Faktor ist Gottes Gunst auf deinem Leben, dass du sagst, ja Papa, so ist es. Papa, so ist es. Und als Josef den Mann zurückschickt zum Pharao, da sagt er ihm Folgendes. Aber, lieber Mundschenk, denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich doch aus diesem Haus, aus dem Knast heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, das mich in den Kerker hätte setzen können. Also Josef sagt, ey, ich bin völlig zu Unrecht hier, bitte hol mich hier raus. Er versucht selber rauszukommen, selber zustande zu bringen, was Gott für ihn hat. Und dann kommt ein ganz interessanter, schrecklicher Satz in Vers 23. Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Wenn dein Vertrauen auf Menschen, auf dich, auf andere ausgerichtet ist in erster Linie, damit Dinge passieren, dass Dinge zustande kommen, damit du gesehen wirst, dass Türen sich öffnen, herzlichen Glückwunsch, das wird nicht funktionieren. Und er vergaß ihn. Das Pendant dazu ist Jesaja 49. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollte selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Hey, weißt du, dass Gott dich in seine Handflächen eingezeichnet hat? Ich möchte das nochmal sagen. Wenn du denkst, du musst deine Berufung zustande bringen, du musst das machen, du musst die Türen öffnen oder andere Menschen irgendwie positionieren. Oh, da ist ein Investor. Vielleicht, wenn ich mich so präsentiere oder dieses oder jenes mache. Wenn du denkst, dass du die Last trägst, damit Dinge zustande kommen, es wird scheitern und das Lebensgefühl ist grausam, weil du den Karren immer am Laufen halten musst. Und das sollst du gar nicht. Amen. Gott will diese Dinge in deinem Leben und durch dein Leben zustande bringen. Er will dir Gunst geben. Wirklich, er will dir Gunst geben. Ich liebe das Zeugnis von Kleins, die sich aufgemacht haben im Glauben mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Und aus dem Nichts kommt jemand, tritt dabei und unterstützt das, was Gott ihnen gegeben hat. Das kannst du nicht machen. Ich lade dich herzlich ein, dich nicht bei Menschen in Erinnerung zu rufen, sondern bei Gott. Ich lade dich herzlich ein, nicht selber dich um die Dinge zu kümmern, sondern das abzulegen beim Herrn. Als ich das Wochenende in Stuttgart war, habe ich gemerkt, Gott hat mir was gegeben, Gott hat zu mir gesprochen, was er auch in meinem Leben machen möchte. Keine 5-Punkte-Präsentation. Bin doch nicht blöd. Aber ich habe gemerkt, wie in mir was rattert und ich das, wie ich diesen Rahmen dort sehe und merke, es war so in der Vorbereitung, da habe ich so ein Video bekommen aus den USA, wo in einem Dienst, wo ich gedient habe, wo wirklich einfach wunderbare Sachen passiert sind. Und dann kam so dieser Gedanke, naja, da sind ja auch die Verantwortlichen und ich könnte ja jetzt auch dieses Video, wo quasi erzählt wird, was Gott da gemacht hat, so posten, dann könnten die das ja auch sehen. Ich merke, so ein Schwachsinn. Ich werde doch nicht selber dafür sorgen, dass das zustande kommt, was Gott mir verheißen hat, was er eines Tages in welcher Form auch immer tun wird. Ich habe gemerkt, wie ich wirklich zu Gott zurückkam und gesagt, Herr, du weißt um alles und ich ruhe in deinen Händen. Der entscheidende Punkt auch dabei ist, was macht denn satt? Jesus. Jesus macht satt. Nicht eine Position, nicht ein Titel, nicht ein Amt, nicht eine offene Tür, nicht irgendwas, all das ist sekundär. Was wirklich satt macht, ist Jesus. Amen. Und ich möchte das wirklich sagen. Was bringt es, wenn Gott dich highlightet, wenn Gott dir Türen öffnet, wenn du Gunst hast, wo auch immer, und du aber nicht in ihm satt bist, dann musst du immer dafür kämpfen, dass diese Dinge erhalten bleiben, dass du sie nicht verlierst. Wenn du durch den Applaus der Menschen lebst, hat mal ein schlauer Prediger gesagt, dann wirst du auch durch ihre Kritik sterben. Und du sollst gar nicht aus Menschen leben, sondern aus Jesus. Und du sollst gar nicht satt sein, weil Glorreiches geschieht, sondern unsere erste Quelle ist, in Jesus satt zu sein. Und ich garantiere dir, das funktioniert. Das macht wirklich satt. Amen. Gott wird dich in Wüsten führen. Gott wird Prozesse initiieren, dass du die Person bist, die du sein sollst, um Herrlichkeit zu tragen. Warum? Damit dein Leben satt ist. Umso mehr Gunst, umso mehr Anforderungen, umso mehr Druck, umso mehr offene Fragen, umso mehr Herausforderungen. Und Gott möchte, dass du den Ort kennst, wo du geborgen bist und sicher bist, weil du ein Kind von einem mächtigen, starken Vater bist, der sich um alles kümmert. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Gott möchte, dass du deine Gunst, die er dir geben will, wirklich nutzt, um ein Segen zu sein. Die Sprüche und Prediger bringen es manchmal sehr prägnant auf den Punkt. Ich lese mal Prediger 10 vor. Wehe dir Land, dessen König ein Junge ist. Wenn Kinder, wenn unreife Menschen große Autorität tragen, bringt es nur Chaos. Und Gott möchte nicht, dass wir Vollmacht, Gunst und Autorität, die wir haben, nutzen, um uns zu bereichern, um uns zu bereichern, damit wir daraus leben oder um das zu nutzen, um uns zu rächen oder dieses und jenes zu tun. Was du tust, wenn du nicht in diesen Prozessen reif und heil in Gott geworden bist. Gott möchte, dass du die Gunst, die er dir gibt, die Finanzen, die er dir gibt, die offenen Türen, die er dir gibt, was auch immer er mit dir vorhat, dass du damit ein Segen sein kannst. Dass du nicht als erstes Linie daraus lebst und dich dann gut fühlst und das deine Sicherheit ist. Dass du nicht das nimmst und dann, ich habe das gesehen, an diesem, das hat mich fasziniert, vor 2 Wochen bei dieser Konferenz, in so einem Zirkus, ey, da hast du alle Annehmlichkeiten, da wirst du chauffiert und hoffiert und da noch eine offene Tür. Du könntest satt werden an all diesen sekundären Dingen und hier noch ein Buffet und hier noch was und da noch was. Körperlich satt, aber auch seelisch satt an diesem Getragensein. Hey, Gott möchte hier manche Leute wirklich zu Segen bringen, sichtbar machen, richtig Gunst geben, dass viele Menschen dich sehen, aber das wird dich nicht satt machen. Und Gott will nicht, dass du aus diesen Dingen lebst und Gott möchte, dass du eine Person bist, dass du diese Gunst, dieses erweiterte Gebiet nutzt zum Segen von vielen. Amen. Ich sage das, weil Gott uns als Gemeinde segnen möchte. Ich weiß, Gott möchte sein Licht auf unsere Gemeinde leuchten. Gott möchte in diesem Haus Dinge tun. Und Gott möchte, dass wir das nutzen zum Segen von anderen. Nicht, um uns zu erheben, nicht, um was weiß ich was zu tun, sondern um ein großer Segen zu sein. Amen. 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 In Sprüche 23 heißt es, siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft, also der gut ist, er wird vor Könige hintreten und nicht vor Niedrige. Wenn du gut bist, kriegst du Gunst und offene Türen. Der nächste Vers sagt, wenn du dich hinsetzt, um mit einem Herrscher zu speisen, so achte ja auf das, was du vor dir hast und setze ein Messer an deine Kehle, wenn du heißhungrig bist. Sei nicht begierig auf seine Leckerbissen, denn das ist eine trügerische Speise. Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit. Wenn du deine Augen darauf richtest, ist der Reichtum nicht mehr da. Denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Das ist ein einfaches Bild. Er sagt, wenn du Gunst hast, kommst du vor Könige. Wenn du vor Könige kommst, hast du Möglichkeiten, die scheinbar satt machen können, die Leckerbissen, die da alle sind. Er sagt, dann nimm ein Messer und halt es bildlich gesprochen an deine Kehle. Werde nicht satt von sekundären Dingen, sondern bleibe an Jesus dran. Gott sagt zum Volk Israel, wenn ihr in das verheißene Land kommt, wenn ihr in euren Häusern seid, wenn ihr alles habt, was ich euch verheißen habt, bitte vergesst mich nicht. Da spricht ein Liebhaber, der sagt, ich will dich segnen, aber nicht auf meine Kosten. Ich will dir Gunst geben, aber nicht, dass du mich vergisst. Deswegen initiiert Gott Prozesse, dass dein Herz in ihm und mit ihm verwoben ist, dass du aus ihm lebst, dass alles, was wir sind, wir leben, wir atmen, wir sind gewoben in ihm. Alles soll aus ihm sein. Deine Sicherheit, deine Stärke, sodass du deine Gunst nicht nutzt, um dich dann zu rächen oder groß zu tun. Josef wird über Nacht 2. Mann im Staat. Der Pharao hat einen Traum und plötzlich erinnert sich der Mundschenk. Josef wird aus dem Gefängnis geholt, er deutet den Traum. Er wird eingesetzt als 2. Mann im Staat, höchste Position hinter dem Pharao. Es kommt eine Hungersnot übers Land Ägypten. Josef in seiner Weisheit weiß, was zu tun ist. Die Völker der Erde ziehen nach Ägypten, um dort Nahrung zu kaufen, die dort vorhanden ist, weil Josef große Gunst hatte. Seine Brüder kommen auch. Seine Brüder, die ihn verkauft haben. Seine Brüder, die ihn verraten haben. Seine Brüder, die ihn in den Kerker haben schmeißen lassen. Aber weil Josef der Mann geworden ist, den Gott haben wollte, den Gott berufen hatte, als er nun dasteht und seine Brüder sich vor ihm verbeugen, triumphiert er nicht. Er hebt sich nicht, sondern er nutzt seine Position, um sie zu segnen, um sie zu dienen, um ihm Gunst zu erweisen. Du wirst nur ein König, von dem die Menschen profitieren. Du wirst nur einer mit Autorität, mit Gunst, von dem die Menschen profitieren können, wenn du die Lektionen mitnimmst, die Gott dir jetzt und heute in deinen Weg stellt. Amen. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns verheißen hast, dass du große Gunst auf uns alle bringst, Herr, dass du große Herrlichkeit auf uns bringst, auf diese Stadt, auf dieses Land und dass du uns zu Gewaltigen berufst. Aber ich danke dir, dass du uns nicht verheizt auf dem Weg. Ich danke dir, dass du nicht möchtest, dass wir irgendwas Großartiges reißen und auf dem Weg zugrunde gehen oder zu Schanden werden oder den Lauf nicht gut vollenden. Und ich möchte dich einladen, dass du einfach Jesus eine Antwort gibst, dass du selber in deinem Herzen ihm das sagst, dass du ihm sagst, Herr, vollende meinen Lauf. Herr, wirke in mir, was es in mir braucht. Ohne Angst, aber einfach sagen, ja, Herr, das will ich. Hier ist keine Not drin. Hier ist einfach, Gott legt es dir hin und ermutigt dich. Sagt, ich habe doch dein Leben in der Hand. Wenn du gerade in einer Phase bist, die herausfordernd ist, das ist die Ermutigung. Hab doch keine Angst. Denk doch nicht, dass mit dir was komisch ist. Ich baue dich, ich stärke dich, ich heile dich, ich stelle dich wieder her, damit du ein Segen sein kannst für andere und damit dein Leben wirklich erfüllend und satt ist. Und ich möchte dich einfach einladen, das Gott kurz nochmal zu sagen. Sag, ja, Herr, ich nehme das mit. Ich will nicht ausbrechen, sondern ich nehme es voller Vertrauen mit. Und ich möchte dich richtig segnen, dass du spürst, wie Gott dir deine Fragen beantwortet, im Jetzt, im Gerade, in dem, wo du jetzt gerade stehst. Dass er dich ermutigt und dass er sich dir in Treue zuwendet. Ich segne dich, dass du erlebst, wie Gott, der Höchste, sich dir in Treue zuwendet. Sich dir zuneigt, dich küsst mit Küssen seines Mundes. Wenn du hier bist heute und noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du das gehört hast, wenn du vielleicht von ihm gehört hast, aber noch nie bewusst gesagt hast, ja, ich will auch mit Gott leben, ich will Gott mein Leben geben. Lass uns mal unsere Augen für einen Augenblick alle schließen. Wenn du spürst, dass dein Herz pocht, dass es dich meint, wenn du spürst, doch, ich will mit Gott leben, dann streck doch einfach mal deine Hand aus und sag, Jesus, hier bin ich, ergreife mein Leben, nimm mich an der Hand, danke. Wenn da noch jemand ist, heb einfach deine Hand nach oben und sag, Jesus, hier bin ich, ergreife mein Leben, nimm mich an der Hand. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mir all meine Schuld vergeben hast. Das brauche ich. Ich danke dir, dass du lebst, dass du zu Rechten des Vaters sitzt, aber dass du auch jetzt hier bist. Und Jesus, ich gebe meine Hand in deine. Reiße mich heraus aus Finsternis in dein Licht. Jesus, mach alles neu. Ich gehöre zu dir und nicht mehr zur Finsternis. Du sollst mein Herr sein und mein Erretter. Führe mich auf deinen Wegen und erklär mir alles, was ich noch nicht verstehe. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Und ich möchte euch segnen für diese Woche, dass der Segen Gottes auf euch ist, der Schutz Gottes, dass ihr mit ihm geht, dass ihr spürt, wie er zu euch spricht, wie er euch aufbaut, wie er euch heil macht, wie er euch zu Kindern macht, die wissen, dass Gott sich um alles kümmert, um eure Familie, um eure Ehe, um eure Arbeit, um eure Berufung. Und ich segne euch, dass ihr zu reifen, mündigen Personen werdet, die die Gunst, die Gott euch gibt, nutzen kann zum Segen für andere. Geht mit Gottes Frieden und in seiner Gegenwart in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Für die, die Gebet wollen, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Ihr Beter könnt euch gern schon aufstellen. Wir wollen euch segnen, wenn ihr eine Not habt, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr einen Segen braucht. Wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt, kommt gerne nach vorne. Ihr anderen, ihr könnt gern sitzen bleiben, wie immer. Hier bleiben wir in der Atmosphäre von Anbetung, also hier bitte nicht reden. Wenn ihr reden wollt oder rausgehen wollt, unten gibt es Kaffee an der Theke, da könnt ihr euch einfach bedienen. Ich wünsche euch eine ganz starke Woche.